Die Formel 1 startet mit einem Doppelschlag. Von Melbourne geht's direkt weiter nach Shanghai in China. Und damit herzlich willkommen zur ersten Formel 1 Sondersendung vom Ravenol Racing Roundup in diesem Jahr in der Saison 2025. Ist vorbei, Shanghai steht vor der Tür und das Kräfteverhältnis hat sich zumindest im Training klar rauskristallisiert, bereits in Australien. Wir sind kurz vor dem Redaktionsschluss mit der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es natürlich schon die große Analyse dessen, warum die Formel 1 sich dieses Jahr so präsentiert, wie sie sich präsentiert. Und für uns in Australien mit dabei gewesen ist Inga Stracke, unsere Formel 1-Reporterin, die im Fahrerlager und in der Boxengasse recherchiert hat und die wir jetzt zuschalten können für diesen ersten Formel 1 Podcast des Jahres. Hallo Inga, hast du die Formel 1, den Formel 1 Einstand mittlerweile wieder aus den Knochen?
Es war erstmal richtig, richtig heiß, 35 Grad in Melbourne. Das war echt heftig, kein Windchen. Und am Sonntag hatten wir einen solchen Sturm im Fahrerlager, dass ich dachte, dass dieses Jahr doch fest verankerte Zelt ist ein bisschen untertrieben. Aber dieser Unterstand, in dem wir die ganzen Interviews in der Broadcast-TV-Zone machen, dass das so ein Ding, dass das über uns einfach wegfliegt. So sehr hat das gestürmt. Wir wurden patschnass. Es waren auf einmal 13 Grad. Also das waren wirklich vier Jahreszeiten in einem Wochenende.
Ja, es war ein Wetterumschwung, der da über Neuseeland reingezogen ist. Neuseeland liegt ja quasi, untertrieben gesagt, etwas vor der Küste des Südostens von Australien, also da, wo auch Melbourne liegt. Und von da kam dann dieses Tornado, dieses Unwetterzentrum offensichtlich rein. Und genau so, dass ja zwischenzeitlich sogar überlegt wurde, ob man den Start des Grand Prix verlegen müsse wegen des extremen Mistwetters.
Ja, das war richtig heftig. In der Woche zuvor ging allerdings mehrere hundert Kilometer nördlich von Melbourne ein Zyklon in der Nähe von Byron Bay, Brisbane da umeinander. Aber der war nicht längst nicht so schlimm, wie man befürchtet hatte. Aber es kann schon durchaus sein, dass auch die Ausläufer dann das ganze Wetter in Melbourne beeinflusst haben. Auf jeden Fall hat es für ein extrem aufregendes, actiongeladenes Rennen gesorgt.
Ja, Brisbane ist ja auch gar nicht so weit weg. Ich bin schon mal mit dem Auto von Melbourne hochgefahren nach Brisbane. Das ist für diesen riesigen Kontinent durchaus noch eine machbare Distanz. Nichtsdestoweniger, du hast natürlich recht, das Rennen war ausgezeichnet, war von höchster Spannung geprägt. Bevor wir da allerdings einsteigen, müssen wir leider heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcasts mit einer traurigen Meldung beginnen. Es gibt einen Todesfall im Formel-1-Umfeld von einem Mann, den wir beide noch sehr gut gekannt haben, mit dem wir beide wahrscheinlich auch schon diverse Male aneinander gerasselt sind im Zuge unserer Berichterstattung, nämlich Eddie Jordan, der ehemalige Teamchef von Heinz-Harald Frentzen, von Jano Trulli, von Nick Heidfeld, von Giancarlo Fisichella. Dieser Eddie Jordan ist gestern einem Krebsleiden erlegen.
Ja, und vor allen Dingen dieser Eddie Jordan hat ja auch Michael Schumacher damals 1991 sein allererstes Formel-1-Debüt ermöglicht in seinem Auto, als Bertrand Gachon da nicht fahren konnte. Eine ganz, ganz traurige Geschichte für mich. Ein feiner, wirklich feiner Mensch, ein Racer. Auch wenn, wie du sagst, man mit ihm aneinander geraten konnte, dann war das doch immer, weil er ein Vollblut-Racer war. Ich erinnere mich noch, ich habe mich mit ihm in Monaco letztes Jahr unterhalten. Und da hatte ich so eine schlechte Nachricht bekommen und dann sagt, nahm er mich so in den Arm, sagt, hey Inga, was ist mit dir los? Er sah mir das an und dann habe ich gesagt, ja, Bad News. Und er so, ja, ich auch, ich habe Krebs. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, also meine Bad News sind gar nichts dagegen. Da habe ich ihn in den Arm genommen und gesagt, Mensch, Eddie. Und er so, vergiss es, ich lebe jetzt mein Leben, ich genieße es, was geht, kümmere mich um meine Familie. Und er hat ja dann auch aufgehört, dann dieses Jahr, beziehungsweise hat auch reduziert, Fernsehexperte zu machen und hat sich wirklich an Weihnachten hat er noch ein Video geschickt, wo er wirklich mit der gesamten Familie, alle hatten irgendwie entweder Weihnachtspulli oder irgendwas Weißes an und die ganzen Kinder und Enkelkinder waren also alle an diesem Video und haben gesungen und er mittendrin. Und umso trauriger ist jetzt die Nachricht, dass er, ja, dass er gestorben ist. Tut mir sehr leid, also in dieser Stelle mein herzliches Beileid an seine Frau Marie und an die ganze Familie.
Ja, er war länger krank, du hast es gesagt. Man hat es eigentlich hinter den Kulissen oder wer sich in der Szene auskennt, der hat es gewusst, dass er krank war. Er hat es aber immer auch so getan, als ob er das im Griff hätte, als ob die Therapie am Ende dann doch noch angeschlagen hätte. Er hat nie tatsächlich gezeigt, nie raushängen lassen, dass es jetzt für ihn schwer bergab geht. Natürlich immer schwer zu sagen, ob er das wirklich am Ende geglaubt hat, ob er es sich eingeredet hat oder ob er tatsächlich noch die ersten Erfolge gehabt hat. Das kann ja dann manchmal relativ schnell wieder einen Rückschlag geben bei der aggressiven Form von Krebs, die er gehabt hat. Er war natürlich ein Racer, wie du gesagt hast. Er war ein unglaublich humorvoller Mensch. Man hat mit ihm tierisch lachen können über seine ganzen Sprüche. Irgendwo da hinten steht auch eine Autobiografie von ihm in meiner großen Motorsportbibliothek, die ich jedem nur wirklich empfehlen kann, weil er da teilweise herzzerreißend lustige Geschichten schreibt, aber auch sehr interessante Einblicke gewährt in hinter die Kulissen der Formel 1. Er war noch maßgeblich mit daran beteiligt, den Vertrag von Adrian Newey bei Aston Martin mit einzustielen, mit wasserdicht zu machen. Der war so eine Art, naja, inoffizieller Manager von Adrian Newey.
Nein, offiziell. Du hast das
Okay,
ganz offiziell gemacht, ja.
früher war ja
Ja.
Marigold Newey, die zweite Ehefrau von Adrian, war ja seine Managerin, mit der ist Adrian Newey aber auch schon nicht mehr verheiratet. Also ist Eddie Jordan da jetzt in die Bresche gesprungen. Aber er war natürlich auch eine kontroverse Figur, das muss man auch mal sagen. Wenn man Heinz-Harald Frentzen zu Eddie Jordan befragt, zu der Art und Weise, wie Frentzen da vor die Tür gesetzt worden ist, trotz ausgezeichneter Leistungen, als er im gelben Jordan damals gefahren ist, der wird sicherlich, wenn Heinz-Harald Frentzen ehrlich ist, eine völlig andere Einschätzung bekommen. Ich weiß, dass da viel böses Blut zwischen den beiden geherrscht hat, dass Heinz-Harald Frentzen zu Recht enttäuscht war über die Art und Weise, wie Eddie Jordan ihn da rausgehauen hat. Aber natürlich auch das gehört zum Haifischbecken Formel 1 mit dazu. Wenn man da immer nur fröhlich und ehrlich und offen ist, dann kommt man als Teamchef, der da Millionenbeträge bewegen muss, nicht unbedingt auf den grünen Zweig. Und da war halt jetzt Heinz-Harald Frentzen das Opfer. Ich glaube, der ist heute noch gram über das, wie es damals gelaufen ist.
Ja, das waren auch echt harte Zeiten. Und gerade für einen Eddie Jordan, der ja in diesem Haifischbecken ein ganz kleiner Fisch sozusagen war, es aber doch dann fast bis ganz oben geschafft hat, was er mit seinem Team geschafft hat. Der hat neue Marketingmaßstäbe gesetzt, als er Benson & Hedges hatte und dann Buzzing Hornets draus gemacht hat. Er hatte Katie Price, er war eigentlich der, der die Boxenluder sozusagen. Ja, salonfähig ist das leicht das falsche Wort, aber wirklich in die Presse geholt hat zur damaligen Zeit. Der war sehr innovativ, sehr progressiv, sehr nach außen. Also war, und am Schluss, wenn wir jetzt heute sehen, das Team, das er gegründet hat, ist jetzt das Aston Martin Team, bei dem Adrian Newey ist. Er hat also quasi Adrian seine alte, die nicht mehr existiert, da sind lauter neue Gebäude, aber auf dem Grund und Boden seiner alten Fabrik hat er Adrian Newey zu Aston Martin geholt.
Richtig. Und es gibt auch noch eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Ich hatte damals, als ich noch sehr intensiv mich um die Formel 1 gekümmert habe und bei den Rennen vor Ort war, ein paar Kontakte, die mir so ein bisschen auch erzählt haben, wie es bei diesen ganzen Teamchef-Meetings, bei diesen Arbeitsgruppen, bei diesen Working Groups, die sich da immer getroffen haben, meistens irgendwo in einem Hotel am Flughafen London Heathrow. Du weißt, wovon ich rede. Technical Working Group, Strategic
Ja.
Working Group, was es da alles gab. Da gab es auch eine Teamchef-Arbeitsgruppe und Eddie Jordan. Da ist es natürlich zuweilen schon mal zugegangen wie in der Kneipe. Und Eddie Jordan hat dann da immer eine Spezialität gehabt, dass wenn alle durcheinander gesprochen haben und keiner in der großen Runde mehr auf den anderen zugehört hat, dann ist Eddie Jordan immer aus dem Stehen, aus dem Sitz heraus, aus dem Stand quasi auf den Tisch gesprungen von diesem ganzen Konferenzraum und hat erst einmal lautstark um Ruhe gebeten und selbst seine Meinung rausgeschrien, bevor dann diese Working Group oder die Konferenz hat weitergehen können.
Ja. Und wo ich ihn immer gut in Erinnerung behalten werde, wofür er für mich auch legendär war, waren die Konzerte mit seiner Band.
Ja,
Ähm,
ja.
in zuletzt gesehen hat er, ja, Monaco letztes Jahr hat er noch gespielt. Da war er auf einer von den Yachten. Er hat auch normalerweise in Abu Dhabi immer mal gespielt. Also richtig toll. Am allerbesten war das seinerzeit in Stars and Bars in Monaco, wo er dann echt aufgespielt hat und wie ein Rockstar sich hat feiern lassen. Und in der Musik ist Eddie Jordan richtig aufgegangen. Der hat ja auch dann ganz früher, zu Zeiten von Damon Hill, hatte er dann auch tatsächlich die Fahrerlagerband, die in Silverstone Sonntagabend im Fahrerlager tatsächlich gespielt hat. Also er hat das genossen und hat viel Spaß gehabt dabei.
Jetzt ist er gestorben, von seinem Leiden erlöst, denn natürlich, er hat, auch wenn er es nie so zugegeben hat, klar, schwer dran zu kämpfen gehabt. Krebs ist eine höchstgradig hinterhältige Krankheit, da erzählen wir niemandem was Neues. Eddie Jordan ist jetzt nach einem Leben, das er tatsächlich mit Vollgas gelebt hat, man kann es nicht anders sagen, erlöst von uns gegangen, auf einer anderen Rennstrecke unterwegs, keine Ahnung. Lass uns wieder ins Hier und Jetzt zurückgehen. Lass uns gucken, was in Melbourne gelaufen ist und vor allen Dingen, was in Shanghai laufen wird. Der Regen hat natürlich das Rennen dann ein bisschen verwässert. Es gab die ein oder andere kuriose Geschichte, die bestenfalls vermeidbar gewesen wäre. Aber im Prinzip haben wir, glaube ich, doch schon ein belastbares Kräfteverhältnis bekommen in Silverstone. Wir haben gesehen, in Silverstone, in Melbourne, es gibt eine Marke, ein Team, das ganz klar vorneweg fährt, McLaren. Warum das so ist, was es da für technische Kniffs gibt und vor allen Dingen auch, was die technischen Hintergründe sind, wie man so ein Auto heutzutage hinstellen muss und was das alles können muss. Das steht in einer riesigen Technikgeschichte in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Da ist morgen Redaktionsschluss. Alle Abonnenten haben Ende kommender Woche das neue Heft der Zeitschrift Pitwalk bereits im Briefkasten. Und da gibt es dann einmal eine Geschichte, was die aktuelle Formel 1 wirklich so schwer macht. Nicht nur das, was man im Fernsehen serviert bekommt, sondern da gibt es eine unglaubliche Menge an technischen Zusammenhängen, ein holistisches Konzept, das wir da zum ersten Mal in der großen Geschichte aufdecken. Dann gibt es auch schon eine Vorschau auf das, was 2026 zu erwarten steht. Aber in der Gegenwart bleibend, McLaren Inga ist momentan eindeutig die Nummer eins. Es gibt einen McLaren, der schnellster ist, und dann gibt es einen zweiten McLaren, der zweitschnellster ist, und dann muss man mal sehen.
Ja, also ich habe auch nach den Trainings mit Dr. Marco schon gesprochen gehabt in Melbourne und da sagte er mir schon, also wir hoffen, dass wir uns in die zweite Startreihe platzieren können. Da sage ich, aber das meint sie jetzt nicht so ernst. Ja, doch, das war eine realistische Einschätzung und so war es ja dann auch. Und er sagte auch einfach, der McLaren, also das Auto ist momentan das Maß aller Dinge. Max Verstappen kann mit dem Red Bull einiges rausholen und natürlich haben sie mit Liam Lawson einen Youngster, einen Rookie. Das haben sie ja bewusst gemacht. Sie haben den Perez bewusst ersetzt, aber sie haben einen Youngster und Rookie, der natürlich erstmal lernen muss. Der kann nicht jetzt hingehen und kann dieses Auto verbessern oder dem Max Schützenhilfe leisten und helfen, ja, sondern der Max ist da allein, während tatsächlich die McLaren ja auch schon beim Start nebeneinander waren, die sich die erste Reihe geteilt haben, wenn auch Piastri da so ein bisschen auf Abwege kam durch Kies und Gras und am Ende halt nur Neunter wurde. Das ist nicht die zu erwartende Performance von Piastri, sondern tatsächlich, wie du sagst, die beiden McLaren sind stark. Dann kommt Verstappen alleine im Red Bull, so muss man das einfach sehen. Und jetzt aufs Rennergebnis in Melbourne geblickt, muss ich genau hinschauen, weil nämlich hinter George Russell, dem dritten auf dem Podium, steht ein Name, der ist so viel, der ist mehr als die Hälfte kleiner als die anderen Namen in den Buchstaben in allen offiziellen Formel-1-Papieren, weil nämlich also Andrea Kimi, wir nennen ihn ja alle nur Kimi, aber Andrea Kimi Antonelli so lang ist als Name, dass sie den schrumpfen mussten, damit er aufs Blatt passt. Und geschrumpft ist der Kimi aber nicht, sondern der ist stark. Der hat für mich das Rennen der Rookies gewonnen. Das habe ich ihm auch gesagt nach dem Rennen. Da hat er mich ganz breit angegrinst und hat gesagt, ich habe mein Bestes gegeben.
Ja, da gab es ja vorher durchaus einige Zweifel, ob das für den nicht vielleicht ein Ticken zu früh kommen würde. Aber er scheint tatsächlich unbekümmert drauf losgefahren zu sein. Und er scheint gut genug zu sein in Sachen Grundschnelligkeit und auch in Sachen Rennüberblick, Rennintelligenz, dass er das dort so nach Hause gefahren hat. Aber lass uns noch ein bisschen bei den McLaren bleiben, bitte, denn da gibt es natürlich im Nachgang jetzt auch schon wieder die zu erwartende Kontroverse. Man hat bei den Testfahrten ja schon gesehen, dass es immer noch bewegliche aerodynamische Anbauteile gibt. Vor allen Dingen jetzt auch im Bereich des Heckflügels, im Bereich der Front sowieso. Da haben Ferrari und Red Bull auch mit neuen Elementen der Frontflügel nachgerüstet, die sich auch umklappen lassen, wenn der Fahrtwind draufprallt. Und bei McLaren gibt es ein sehr interessantes Konzept am Heckflügel. Ich habe hier mal, weil er so ähnlich orange aussieht wie der McLaren, den Parkschein vom vergangenen Wochenende von der IceSpeed-WM in Insel genommen, um den mal als oberes Heckflügelblatt zu zeigen und zu erklären, worum es da eigentlich geht. Der ist leider zerknautscht, weil ich mich draufgesetzt habe. Aber vom Prinzip her geht es halt darum,
Sollte man Heckflügel nie tun.
nein, vom Prinzip her geht es darum, dass der Flügel nicht vorne glatt ist, sondern dass der quasi Eselsohren hat an der Seite. Das ist,
Es muss ein bisschen höher gehen, dass man die auch sieht.
Sie nennen es mittlerweile ein Mini-DRS.
Ja.
Der Flügel biegt sich außen, der ist außen schon konstruktiv so gestaltet, dass er sich nach oben biegt. Er muss das nicht erst machen beim DRS, was aufklappt, sondern er ist automatisch so, dass er nach oben verschoben wird, sobald der Fahrtwind ab einem gewissen Tempo da drauf prallt. Und das ergibt dafür, dass die Druckzone, die Geschwindigkeit besser gesagt, mit der die Luft durch, also unter diesen Eselsohren hindurchfahren kann, die ist mal locker doppelt so hoch, wenn man die Drücke dahinter misst, als bei einem normalen flachgestellten, konstruktiv legalen Heckflügel. Das hat also einen erheblichen Einfluss auf den Luftwiderstand und auch auf die Art, wie die Luft hinter dem Heckflügel wieder zusammengeführt wird mit jener, die vom Unterboden kommt. Das ist eindeutig ein bewegliches aerodynamisches Anbauteil, das es eigentlich doch so nicht mehr geben sollte, oder?
Ja, also die FIA hat jetzt auch direkt gesagt, dass sie jetzt schon in diesem Wochenende in China strengere Tests in Bezug auf Heckflügel anlegen wird, die potenziell sich verbiegen könnten, um dann quasi einen Vorteil zu bringen. Die FIA sagte am Montag, sie haben diese Entscheidung gefällt, nachdem sie jegliche Filmmaterialien ausgewertet haben, vor allem von den Trainingssessions, um eben zu gucken, ob da tatsächlich hier quasi das, was du sagst, diese Eselsohren dazu führen, dass sie den Effekt von Drag an dem Auto verstärken können. Ja, also das Entschuldigung, verringern können. Ja, jetzt
Ja.
genau. Hier sagt die FIA auch in einem Statement, nachdem wir die Footage von Heckflügelverformungen oder Verbiegungen gemessen haben in der FIA-Garage, haben wir auch beschlossen, dass wir da gute Gründe haben, strengere Tests anzulegen. Sie haben eigentlich die Regeln für diese biegsamen Flügel schon vor Saisonbeginn verschärft, ja. Alle Autos wurden in Australien als legal erklärt, aber McLaren hat, das wissen wir, schon in der Vergangenheit eben aufgrund von Videoanalysen von den Heckflügeln schon mal Tests oder Prüfungen über sich ergehen lassen müssen. Und die FIA sagt auch, dass sie die Frontflügel, das finde ich auch interessant, ab dem Spanien Grand Prix im Mai, Juni dann auch noch mal verstärken werden die Tests.
Da ist ja noch Zeit, da geht noch viel Wasser die Elbe runter, wie man bei uns oben so schön sagt. Aber das Spannende ist ja eigentlich, was du gerade gesagt hast, dass jetzt schon in Shanghai verschärfte Prüfmechanismen angewandt werden für die Heckflügel. Da, wenn wir mal mein Bild wieder bemühen, kann McLaren dann einmal die Eselsohren anlegen, offensichtlich. Super Witz, obwohl ich noch gar kein Bier getrunken habe. Also kann die Eselsohren anlegen, denn wenn die jetzt plötzlich merken, dass was in Melbourne noch legal war und in Shanghai ist es nicht mehr legal. Was machen sie denn dann? Die haben ja nun mal nur diesen einen Heckflügel.
Ja, wir werden sehen. Aber wenn er nicht legal ist, weil er sich zu sehr verbiegt, dann müssen sie sich was einfallen lassen. Vielleicht müssen sie ihn dann versteifen. Keine Ahnung. Wir haben die unmöglichsten Dinge gesehen. Du erinnerst dich, letztes Jahr hat einer irgendwie mal mit der Flex was weggeschnitten.
Ja.
Wir werden sehen. Es wird spannend.
Womöglich gibt es eine Luftbrücke. Woking ist nicht weit weg von London Heathrow. Vielleicht 20 Minuten der Teamsitz vom Flughafen London Heathrow entfernt. Woking, Feltham, Heathrow, so geht es darunter. Und dann kann man immerhin das Ding noch auf dem direkten Wege nach Shanghai, nach Pudong einfliegen lassen, wenn man tatsächlich eine Variante B dieses Heckflügels bauen, produzieren und montieren lassen muss. Denn die technische Abnahme, die findet ja bereits am Donnerstag statt. Und das schafft man dann gerade. Man schafft es wahrscheinlich nicht. Man muss vorbauen. Mit der Flugzeit und der Zeitverschiebung wirst du es nicht schaffen, wenn du durch die technische Abnahme durchfällst, noch rechtzeitig das Ersatzteil dann als Reaktion aufs Durchfallen wegzuschicken. Also wenn, dann müsste das spätestens jetzt schon unterwegs sein. Am Mittwoch hätte es schon weggehen müssen.
Also ich sage jetzt mal so, wenn du McLaren bist und du weißt, dein Heckflügel vielleicht kontrovers sein könnte, weil du vielleicht ein kleines Mini-DRS dir da eingebaut hast, dann hast du wahrscheinlich noch was in der Hinterhand, wenn die Konkurrenz das moniert, wenn die FIA dann sagt, nee, geht nicht, dann bist du mit Sicherheit nicht ganz unvorbereitet, oder?
Das heißt, du musst wahrscheinlich einfach nur mit leichtem Knurren und Grummeln dann Heckflügel 1B aus der Materialkiste nehmen und den draufschrauben und das Auto dann dementsprechend anpassen.
Ja, also wenn ich kann mir das nur vorstellen, du hast als Team, wenn du sowas machst, dann bist du ja nicht so blauäugig und denkst, nö, ist alles okay, da kann gar nichts passieren. Außer du bist dir wirklich 100% sicher, dass das alles tippitoppi ist und dann hast du keinen anderen dabei. Aber normalerweise hast du sowieso einen Ersatzheckflügel dabei. Und es ist ja auch so, dass die Strecke Melbourne ganz anders ist wieder als die Strecke China. Also insofern werden wir sehen. Auf jeden Fall wurden in Melbourne alle Autos, ich zitiere mal den Artikel, das ist Artikel 3.15 plus 17, und in Melbourne wurden die alle getestet. Aber die FIA sagt, aufgrund der kurzen Vorlaufzeit für Shanghai wird zum neuen Grenzwert, also es ist jetzt so, dass bislang mit diesem Artikel bei einer vertikalen Belastung von 75 Kilogramm an einem Ende der Hauptfläche der Abstand zwischen Hauptfläche und Flap nicht mehr als 2 Millimeter variieren darf. Für ab China wird das auf 0,5 Millimeter gesenkt und es wird eine Toleranz von 0,25 Millimeter hinzugefügt. Das war jetzt sehr technisch und sehr zahlenreich, aber daran sieht man schon, dass die FIA das schon sehr ernst nimmt.
Also sie haben es mehr als halbiert, auch wenn sie nicht den ganzen extremen Weg gegangen sind. Sie haben diese Toleranz da drin gelassen, eben wie du sagst, aufgrund der kurzen Reaktionszeit und der eigentlich nicht möglichen Reisewege, das entsprechend anzupassen. Na ja gut, wir haben erklärt oder wir werden in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk erklären, warum der McLaren überlegen ist, was die anders gemacht haben bei der Konzeption, auch beim Fahrwerk und beim Zusammenspiel aus Fahrwerk und Aerodynamik. Da gibt es nämlich viel, viel mehr Facetten als das, was bis jetzt im Allgemeinen so durchs Internet oder durch die Gazetten geistert. Das könnt ihr meistens vergessen, was da drin steht. Das ist bestenfalls die Hälfte dessen, was tatsächlich solch ein Gesamtkunstwerk, ein Gesamtgebilde eines Formel-1-Autos ausmacht. Ich habe da mal ein bisschen mehr hinter den Kulissen recherchiert, mit ein paar Ingenieuren, die ich aus England noch sehr gut kenne, telefoniert. Da gibt es das ein oder andere durchaus interessante Element im Zusammenspiel von Aerodynamik und Mechanik. Und das gibt es dann eben in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ganz genau zu lesen, da wo wir jetzt gerade Redaktionsschluss haben. Klar ist, Melbourne hat das Tempo gesetzt. In Shanghai wird die Überlegenheit selbst dann noch fortsetzen, wenn diese restriktiveren Maßnahmen greifen. Denn in Shanghai gibt es die ellenlange Gerade. Und genau da ist dieser Mini-DRS-Effekt natürlich höchstgradig willkommen, um das Tempo noch ein bisschen anzupassen und die Autos flexibler zu machen zwischen Kurven und zwischen Geraden. Dahinter ist die Frage, wie geht es denn da jetzt weiter? Beim Testen hat Ferrari so getan, als wären sie ganz dicht dran an McLaren. Und im Rennen in Melbourne, nach dem Bahrain-Test meine ich, und im Rennen in Melbourne, da war das irgendwie das große Heulen und Zähneklappern und Wundenlecken. Und man hatte fast den Eindruck, als sei Lewis Hamilton sogar ernsthaft, der Neuzugang, mit seinem Renningenieur aneinander geraten im Funk.
Also erstmal nochmal ganz kurz zum China Grand Prix und nochmal ganz kurz zurück zu Max Verstappen, bevor wir zu den Roten gehen. Beziehungsweise das ist, also Max sagt, jetzt ist das erste Sprintwochenende in China. Es gibt nur ein freies Training und da muss er sich natürlich ganz besonders auf die Abstimmung konzentrieren. Das allerdings gilt natürlich auch für Rot. Da hast du absolut recht. Und Hamilton meint, er könnte da vielleicht in China ein bisschen nachlegen. Aber eines ist klar, er hat mehrfach gefunkt an seinen Ingenieur, dass er ihm bitte nicht so viel sagen soll, dass er nur was hören will im Funk, wenn er was braucht. Das würde man doch eigentlich meinen, dass sowas vor dem ersten Rennen mal
Absolut.
getestet wird, mal ausprobiert wird. Die haben ja auch andere Runden gefahren. Sowas kann man ja auch im Simulator vielleicht üben. Wie oft funke ich meinen Fahrer an? Also da muss ich sagen, das hat mich echt gewundert. Sowas kann man ja auch ohne wirklich echt zu fahren mal üben. Dass das dem Rennen tatsächlich so ausdiskutiert wurde. Und Lewis auch nach dem Rennen sagte so, ja, es gibt vieles, was wir lernen müssen. Ich bin immer noch in der Lernphase. Auch über die Kommunikation. Und letztendlich hat er im Funk auch gesagt, das war eine vertane Chance in Bezug auf die Strategie, die Reifen, den Reifenwechsel. Und ich habe dann auch gefragt, an den Charles Leclerc gefragt, und der Charles sagte auch, ja, ich stimme dem Lewis absolut zu, das war absolut eine vertane Chance in diesem Rennen.
Ah, es gibt ja eigentlich eine goldene Regel, die kennt jeder, der sich mit der Formel 1 beschäftigt. Wenn es regnet, zieht man profilierte Reifen auf und nicht Slicks. Und sobald es anfängt zu regnen, sollte man irgendwann einmal reagieren. Das müsste man auch bei Ferrari wissen. Nein, das ist natürlich jetzt schandmaulmäßig dahergeredet, aber trotzdem, die Strategie war schlecht wieder mal. Die Umsetzung des Rennens war unter aller Kanone, vor allen Dingen in der Kommunikation zwischen Lewis Hamilton und dem Renningenieur. Und das ist irgendwie aber auch ein Muster, das zieht sich bei Ferrari schon lange, lange durch, dass die Renningenieure am Kommandostand irgendwie ihr eigenes Ding machen, ohne auf das einzugehen, was tatsächlich die Fahrerbedürfnisse sind, was tatsächlich die Fahrer sich wünschen, erhoffen. Also da ist schon sehr viel Theoretikertum mit dabei. Das haben typische englische Racing-Teams, die haben das nicht. Die haben ein Verständnis dafür, was ein Fahrer möchte, was ein Fahrer braucht. Die können sich da auch reinversetzen, seitens der Ingenieurschaft und seitens der Teammanagerschaft. Und Mercedes, wo Lewis Hamilton vorher gefahren ist, ist ja ein rein englisches Team. Das heißt zwar Deutsch und Mercedes, aber es ist ja eine englische Mannschaft, die in Brackley beheimatet ist. Und wer in dem typischen englischen Motorsport groß geworden ist, selbst als Ausländer, der auf die Insel gegangen ist, ins Motorsports Valley, der kriegt natürlich genau dieses Gefühl mit, dass den Italienern offensichtlich abgeht, wenn die Ingenieure da in den Racing-Modus verfallen und das Emotionale rausholen und dann da plötzlich reden, als wären sie in der Pizzeria.
Also ein Meme mit Charles Leclerc ging ja auch fast viral, als Charles funkte: Leute, haben wir hier irgendwo ein Leck? Mein ganzer Sitz ist nass, das steht unter Wasser. Ich meine wirklich Wasser. Und dann kam vom Boxenfunk zurück: Oh, das muss wohl das Wasser sein. Und dann meinte Charles nur so wieder zurück im Funk: Das wird einer der legendärsten Boxenfunksprüche überhaupt.
Ja, die
Jo.
Frage ist, was für ein Wasser?
Ja, soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Also schon Wasser, denke ich. Aber kommen wir zu Ferrari und China. Die warten nämlich seit 12 Jahren auf einen China-Sieg. Die haben 2004 Rubens, 2006 Michael, 2007 Kimi, 2013 Alonso. Und das war's mit Siegen in China. Und Charles Leclerc hat Speed. Lewis Hamilton hat Erfahrung, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt auf einen Ferrari-Sieg in China setzen würde.
Also ich würde nicht drauf setzen. Ich würde ganz klar sagen, McLaren bleibt in der Favoritenrolle, selbst wenn sie den Heckflügel umbauen müssen. Ferrari, und da muss ich sie ein Stück weit in Schutz nehmen. Die haben natürlich das Aufhängungsprinzip des Autos für dieses Jahr geändert, während die anderen mit dem gleichen Aufhängungsprinzip unterwegs geblieben sind. Da geht es darum, ob es Pushrod oder Pullrod-Aufhängung gibt an der Vorderachse, also die Art, wie die oberen Querlenker anlenken, Schubstrebe oder Zugstrebenprinzip. Das hat sowohl aerodynamische Auswirkungen als auch Auswirkungen auf die Fahrdynamik des Autos übers Fahrwerk. Da geht es dann schon in die Richtung dessen, was wir in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ein bisschen genauer erklären. Da hat Ferrari dieses Jahr einen neuen Weg eingeschlagen. Die anderen haben ihren Weg beibehalten. Und natürlich dauert es ein Weilchen, bis man diesen neuen Weg dann kapiert und damit das Optimale umsetzen kann. Es gibt auch eine neue Sitzposition. Der Abstand von Fahrer zur Vorderachse ist verschoben worden im Vergleich zum Vorjahresauto. Auch das hat natürlich eine Kettenreaktion bei der Fahrdynamik wegen der Gewichtsverteilung des Autos zur Folge, des Schwerpunkts und des Drehpunkts des Autos. All das muss man sicherlich erst einmal analysieren. Trotzdem hätte ich gedacht, so schwach, vor allen Dingen wie Lewis Hamilton war, so schwach sind sie denn doch nicht.
Also ich denke, vor allen Dingen wird ganz interessant sein, in China zu sehen. Der Lewis hat angedeutet, dass er noch nicht 100% mit dem Auto eins ist. Dieses berühmte Sebastian Vettel, ich muss mich im Auto wohlfühlen, das hat ja jeder Fahrer und das müssen die auch. Und da ist ganz interessant, Haas-Pilot Esteban Ocon hat bei unseren Freunden von der Speedway gesagt, dass diese Kurve 1 ganz extrem ist, dass man dem Auto vertrauen muss. Das ist diese Schneckenkurve, wo ich meine, auch Marc Surer am Design mitbeteiligt war. Da ist er ganz stolz
Ja,
drauf. Und
richtig.
die ist sehr lang. Man muss schnell mit hohem Speed da reinkommen und muss dem Auto vertrauen, dass es wirklich gut geht. Und wenn Lewis Hamilton dem Ferrari noch nicht 100% vertraut, dann wird sich das in dieser Schneckenkurve zeigen.
Ja, ich glaube also für Ferrari und für Hamilton insbesondere ist das noch mal so ein Schnupperwochenende. wo der Hund dann überlegt als Welpe, ob er den Briefträger beißen soll oder doch nicht. Also sprich, wie er mit dem Auto jetzt klarkommt oder nicht damit klarkommt und was dann weiter damit gemacht werden muss. Und deswegen ist auch, glaube ich, die große Frage nicht so sehr, wer gewinnt. Gut, welcher McLaren gewinnt, ist die große Frage. Kann Piastri das ausmerzen oder wird McLaren schon früh alles auf eine Karte setzen und sagen, Lando Norris ist unser Titelanwärter, Piastri hat sich da gefälligst zurückzuhalten. Und dann geht es eben darum, wer ist dahinter? Red Bull? Mit einem kaum weiterentwickelten Auto. Die sind eigentlich deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben dessen, was sie an Schritten gemacht haben. Mercedes mit einem Auto, das nur in einem sehr, sehr engen, mit hochhackigem Arbeitsfenster funktioniert. Oder doch Ferrari mit diesem noch störrischen Esel da, na, störrischen Pferd, Cavallino.
Hallo, es ist das
Eben, ja.
Cavallino, nicht Esel. Ja, geht ja gar nicht. Ja, es bleibt spannend zu sehen. Natürlich wird auch das Wetter wieder interessant sein, wie es denn dann abgeht. Natürlich ist es auch das erste Sprintwochenende und da kommt wieder zum Tragen, was alle sagen, was auch Carlos Sainz schon nach den Tests gesagt hat. Es waren zu wenig Testtage mit diesen 3 Testtagen. Jetzt in Melbourne hatten sie 2 freie Trainings. Jetzt kommt schon beim zweiten Rennen gleich Sprint, wo nur ein freies Training am Wochenende ist. Das ist echt heftig, muss ich sagen, für alle und macht es vielleicht für uns dann auf der anderen Seite spannend.
Du behältst das Ganze bitte für Pitwalk, für die Pitwalk Collection im Auge, denn wir haben ja mittlerweile unser Portfolio erweitert um eine neue Internetseite namens bahndienst.com, für die ich noch sehr viel Arbeit habe, weil es dort, da geht es um Motorradrennen, da geht es um Speedway, Eisspeedway, diese ganzen Geschichten, ein Sport, der gerade wieder schwer auf dem Vormarsch ist. Ich war am vergangenen Wochenende in Insel beim Auftakt der Eisspeedway-Weltmeisterschaft, um dort bahnsport.com mit Inhalten zu erfüllen, um es dann am Dienstag drauf zu launchen. Aber das heißt natürlich, ich habe jetzt auch noch eine Baustelle mehr mit Bahndienst.com und Bahndienst.com möchte auch gefüttert werden und entsprechend brauche ich dich dann, um ein Auge auf die Formel 1 zu halten für den nächsten Podcast unserer Pitcast Collection. Also wir haben Pitwalk als Zeitschrift, da ist Redaktionsschluss. Wir haben Bahndienst.com, da schaut da mal drauf, da gibt es was ganz Exotisches und Spektakuläres und wir haben Inga Stracke und mich nächste Woche wieder mit der Analyse des großen Preises von Shanghai. Danke Inga, bis dann.